Ja, lieber Herr Pfarrer Kern, herzlichen Dank. Verehrter Herr Landesbischof Juli, verehrter Herr Bürgermeister Rainer Teigl, liebe Jusi-Gemeinde. Wir befinden uns hier ja am größten von immerhin 350 Vulkanschloten des Schwäbischen Vulkans, der im Miozän, also vor weit über 10 Millionen Jahren, zuletzt aktiv war. Und wir können hoffen, dass er nicht gerade jetzt wieder aktiv wird. Ja. Also es ist ein wunderschönes, idyllisches Fleckchen, der schönste Platz in meinem Wahlkreis, den ich jetzt fast 40 Jahre im Landtag vertrete, mit einem traumhaften Ausblick, wenn man oben ist, auf Schwarzwald, auf den Schönbuch, das Neckartal, den Schwäbischen Wald und die drei Kaiserberge. Leider gab uns das Wetter heute keine Chance, diesen Ausblick zu genießen, aber es ist ja nicht aller Jahre Ende. Ja? Also und ich denke, wer dort oben steht, kann verstehen, warum Berge in der Verkündigung schon immer eine große Rolle gespielt haben. Sei es der Sinai, von dem Moses mit den 10 Geboten zurückkam, sei es der Berg der Seligpreisung bei Tabgha, auf dem Jesus der Überlieferung nach die Bergpredigt gehalten hat. Und ich denke, wenn man dort oben auf dem Jusi-Gottesdienst feiert, fühlt man sich sicher auch etwas in biblische Zeiten zurückversetzt. Im Vergleich zur Jahrmillion alten geologischen Tradition dieses Ortes mögen sich die 100 Jahre des Jusi-Treffens, die wir heute feiern, sehr bescheiden ausnehmen. Aber ähnlich wie beim Vulkan, an dessen Fuß wir heute stehen, ist damals mit dem ersten Jusi-Treffen etwas Neues aufgebrochen und in Bewegung gekommen, was sich als tragfähig erwiesen hat. Denn durch alle Wirrungen und Wandlungen, Herr Pfarrer Kern, Sie haben es ja gesagt, dieser 100 Jahre hinweg wurde das Treffen auf dem Jusi abgehalten und eine ganz besondere Form kirchlichen Lebens geschaffen. Wenn wir heute 100 Jahre Jusi-Treffen feiern, kommt aber gleich noch ein anderes historisches Ereignis in den Blick, das dieses Jahr ebenfalls seinen 100. Geburtstag feiert, die Weimarer Reichsverfassung. Und so wenig man das zunächst meinen mag, beide Geburtstage, beide Ereignisse, die Weimarer Reichsverfassung, das Jusi-Treffen, dass sie etwas miteinander zu tun haben, sie haben es. Zum einen der demokratische Aufbruch, nicht das nach diesem fürchterlichen Ersten Weltkrieg. Und wir sollten uns heute nochmal erinnern, was sein Grund war. Nationalismus in allen Völkern, das war sein Grund. Daran müssen wir uns heute nochmal erinnern. Also dieser demokratische Aufbruch und zum anderen eben die Freiheit des Glaubens. Zum Ersten, die Väter und Mütter der Weimarer Verfassung wollten nach diesen verheerenden Erfahrungen des Ersten Weltkrieges einen neuen demokratischen Aufbruch wagen. Alte Vorstellungen und Muster trugen nicht mehr. So konnten sich neue Politik- und Gesellschaftsformen durchsetzen. Es entstand die erste parlamentarische Demokratie auf deutschem Boden. Und die Menschen machten ganz neue Erfahrungen. Sie durften wählen, die Frauen überhaupt zum ersten Mal. Sie konnten teilhaben und mitbestimmen. Sie wurden gefragt und konnten etwas bewirken. Die Kirchenleitung damals, nicht zuletzt auch die evangelischen, taten sich mit diesem Aufbruch schwer. Denn zuvor gab es enge Verflechtungen, etwa zwischen dem preußischen Herrscherhaus und den Landeskirchen, was ihnen eben auch Einfluss und Vorteile verschafft hatte. Die junge Republik aber brach die aus heutiger Sicht unselige Verbindung von Thron und Altar auf. Gewaltenteilen des Staatsgewalt, die vom Volk ausgeht, statt vermeintlicher Herrschaft von Gottes Gnaden. Vielleicht ist es deshalb kein Zufall, dass damals auch die Kirchenbasis aufbrach, ganz wörtlich, und die Gemeinde hier am Jussi den Kirchenraum verließ und ihren Gottesdienst unter freiem Himmel feierte. In gewisser Weise war auch das eine demokratische Bewegung, der Gottesdienst draußen, heute ja jetzt leider nicht, volksnah, familiär, offen. Denn auch als Christ erlebt man sich und seine Kirche anders, wenn man jetzt nicht auf harten Kirchenbänken sitzt und zur Kanzel hochschaut oder sondern wenn man auf den Decken im Gras liegt und mit dem Glauben spricht und singt. Nicht denn das Verweilen in der Natur an der frischen Luft macht nicht nur das Denken freier, sondern sicher auch den Glauben. Und es wundert daher nicht, dass diese neue Gottesdienstform rasch großen Zulauf fand und zum Vorbild wurde für die schöne und weit verbreitete Tradition der Kirche im Grünen. So gesehen gab es also vor 100 Jahren zwei demokratische Aufbrüche, einen großen staatlichen in der Weimarer Republik, aber auch einen kleinen kirchlichen hier am Jussi. Und das führt mich zur zweiten Gemeinsamkeit von Weimarer Verfassung und Jussi-Treffen, die Freiheit des Glaubens. Denn wie schon angedeutet, mit der Weimarer Reichsverfassung bekam unser Land eine neue Qualität der Religionsfreiheit, eine umfassende Religionsfreiheit, die dann später auch Eingang ins Grundgesetz fand. Das Grundgesetz hat diese Weimarer Reichsartikel übernommen. Der Parlamentarische Rat konnte sich in diesen Fragen nicht so einigen, hat er das einfach übernommen. Ja, ihre wesentlichen Eckpunkte sind Glaubens- und Bekenntnisfreiheit, Kultus- und Vereinigungsfreiheit. Jeder kann frei glauben, was er will und was ihm sein Gewissen vorgibt. Aber niemand wird zum Glauben genötigt. Und ich denke, wir sehen gerade heute, wenn wir sehen, wie in vielen Ländern gerade auch Christen verfolgt werden, wie wertvoll und wichtig diese Glaubensfreiheit ist. Und ich glaube, man kann sagen, wo es keine Glaubensfreiheit gibt, gibt es überhaupt keine Freiheit. Also niemand muss andererseits seine religiösen Überzeugungen offenlegen und niemand wird wegen seiner religiösen Überzeugung benachteiligt. Jeder darf seine Religion ungestört ausüben, aber niemand darf andererseits zu religiösen Handlungen gezwungen werden. Wer will, kann sich zu einer Religionsgemeinschaft oder auch Glaubensgruppierung zusammenschließen und diese darf dann ihre Angelegenheiten selber regeln. Und nicht zuletzt, es gibt keine Staatskirche, aber sehr wohl kirchliche Angebote in staatlichen Räumen, wie zum Beispiel Religionsunterricht an unseren Schulen, Gefängnisseelsorge und vieles andere mehr. Also der Staat ist religiös und weltanschaulich neutral, also säkular, aber eben nicht religionsfeindlich, und auch nicht völlig distanziert, also nicht laizistisch. Religion wird eben nicht aus dem öffentlichen Raum verdrängt oder gar verbannt. Die Haltung des Staates zur Religion ist vielmehr eine, so formuliert es das Bundesverfassungsgericht, eine offene, übergreifende, die Glaubensfreiheit für alle Bekenntnisse gleichermaßen fördernde. Also eine wohlwollende Äquidistanz, man könnte auch sagen eine kooperative Trennung und diese Errungenschaft haben wir den Müttern und Vätern der Weimarer Verfassung zu verdanken. Aber was hat es nun mit dem Jussi-Treffen zu tun? Die Philosophin Jeanne Hersch hat die politische Freiheit der Demokratie einmal als eine Lehre Freiheit bezeichnet. Eine leere Freiheit, die von den Menschen mit ihren Idealen, ihren Überzeugungen und eben auch ihrem Glauben erst gefüllt werden muss. Für die Freiheit, die der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern gewährt, braucht es also eben diesen Anspruch der Bürger, ihre Grundüberzeugung, ihre Grundwerte, ihre moralische Grundverfassung, mit der sie eben diese Freiheit ausfüllen wollen. Und dieser Wertekompass einer Gesellschaft, ihre inneren Bindungskräfte, ihre sozialen Qualitäten, die speisen sich eben nicht nur aus der Moralität Einzelner und den Überzeugungen Einzelner. Verbindlichkeit, Wirksamkeit und Identifikation mit dem Ganzen entsteht ja erst in Gemeinschaft. In Gemeinschaft, wie auch die Kirchen sie schaffen und erfahrbar machen, in ihren Gemeinden oder bei APIS oder im evangelischen Jugendwerk. Und wir will sie heute auch hier eben am JUSI erleben, so eine Gemeinschaft. Und es ist mir wichtig und für uns alle wichtig, immer wieder zu erkennen, eine Gesellschaft ist nicht nur eine Anhäufung von Individualisten, sondern es ist immer auch eine Gemeinschaft der Gemeinschaften. Und deshalb sind die Kirchen und ihre Gemeinden und Gruppen so wichtig für unser Gemeinwesen. Unsere Gesellschaft braucht Kirchen, die vordergründige Plausibilitäten hinterfragen, die nicht in Tagesaktualitäten aufgehen, sondern tiefer bohren und immer auch nach dem Dahinter suchen. Die Sinnhorizonte eröffnen und den Menschen eine Perspektive geben. Und deshalb schützt der Staat die Möglichkeit zu glauben und lässt Religiosität auch im öffentlichen Raum zu. Aber er schützt eben nicht einen bestimmten Glauben. Für die Ausbreitung ihres Glaubens sind schon die Kirchen und die Gläubigen selber zuständig. Und hier sind wir wieder beim JUSI-Treffen. Denn dass es in aller Öffentlichkeit stattfinden kann und dass der Gottesdienst hier den gesetzlichen Sonntagsschutz genießt, verdankt sich der staatlich garantierten Religionsfreiheit. Aber was hier geglaubt und verkündet wird, ob das ausstrahlt und die Menschen anzieht, das ist nicht die Angelegenheit des Staates. Denn Verkündigung und Mission ist nicht seine Aufgabe und darf es auch gar nicht sein, weil, wenn er ein freiheitlicher Staat bleiben möchte. Das ist Aufgabe der Kirche und ihrer Gläubigen. Und ich halte das für eine große Stärke unserer Religionsfreiheit, dass die Kirchen für ihren Glauben werben und missionieren dürfen und der Staat es eben gerade nicht tut. Denn so sind sie gezwungen, sich im leeren, im säkularen Umfeld zu bewegen, ihren Glauben zeitgenössisch zu verkünden. Das, was Bischof Juli mit dem Resonanzraum uns erläutert hatte, ja, wo es einfach auch Resonanz findet und dass es gesellschaftlich eben auch anschlussfähig bleibt, unser Glaube. Sie müssen ihre Glaubensinhalte und ihre religiösen Praktiken vernünftig kommunizieren und sich den Fragen der Menschen aussetzen. Gottesdienst im Grünen, wir haben es von Ihnen gehört, Herr Pfarrer Kern, ist natürlich mehr, als dass er einfach in der Natur stattfindet. Das haben Sie uns schön erläutert, aber er findet auch in der Natur statt. Also in Gottes Schöpfung, wie wir Christen sagen. Und diese Schöpfung, das sagt uns die Schöpfungsgeschichte, ist gut. Und deshalb dürfen wir die Natur nutzen, aber wir müssen sie auch bewahren und erhalten. Und wir haben kein Recht, sie zu zerstören. Wir haben zwei große Krisen, Klimawandel und das Artensterben, das größte Artensterben weltweit seit dem Aussterben der Dinosaurier. Politik muss mehr tun, um unsere schöne Natur, also Gottes Schöpfung, zu erhalten. Aber wir alle können mehr tun und müssen mehr tun. Jeder von uns kann etwas tun. Viele tun nichts. Warum? Sie glauben, das sei alles sowieso nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man selber etwas tut. Lassen Sie mich als Christ dazu einen Satz sagen. Für uns Christen kann es keinen Tropfen auf den heißen Stein geben. Jeder, der sich für seinen Nächsten einsetzt, der spendet einen Tropfen auf einen kalten Stein und nicht auf einen heißen Stein, wo sich das sofort verflüchtigt, sondern wo sich auf diesem kalten Stein diese vielen Tropfen zusammenfließen können, einen Strom bilden können, ein Wasser, das fließt und trägt und verändert. Und wenn wir das nicht glauben, dass Gott zum Schluss das, was wir nur an kleinen Tropfen machen können, zusammenfügt zu einem großen Ganzen, was wäre dann unser Glaube wohl wert? Also ich darf Sie alle nur aufrufen, vermeiden Sie dieses falsche Bild vom Tropfen auf den heißen Stein. Das richtet nur Resignation an. Wir müssen als Christen die Botschaft ausstrahlen. Das sind alles gute Tropfen auf einen Stein, auf dem sie zusammenfließen können. Komme ich nochmal auf den Anfang, am Ende nochmal auf den Anfang zurück, nämlich dass wir hier an einem Vulkan sind. Der Ort war für das erste Jusi-Treffen vor 100 Jahren gut gewählt, denn es war ein Aufbruch in eine neue Gottesdienstform. Aber anders als beim Vulkan, wo wir wie gesagt froh sind, dass er ruhig sich verhält, sind die Jusi-Treffen nicht irgendwann erkaltet. Ja, dass die Jusi-Treffen bis heute ein lebendiges Fest des Glaubens sind, verdanken sie Christinnen und Christen wie Ihnen, die sich heute früh auf den Weg gemacht haben, trotz schlechtem Wetter, die hier beten, die hier singen, die feiern, die ihren Glauben leben und bekennen, die sich auf den Weg der Nachfolge von Jesus Christus begeben und Gott loben und preisen. Und das kann Vorbild für die ganze Kirche sein, lebendig sein, in Bewegung bleiben, ausstrahlen. Aber auch für die ganze Gesellschaft. Eben weil Menschen, die hier Kraft schöpfen im Gebet, tätig handeln anschließen als Bürgerinnen und Bürger einer Republik, die im tätigen Handeln für den Nächsten Welt erhalten und Gesellschaft zusammenhalten. Und dafür danke ich Ihnen allen.
Lieber Herr Ministerpräsident, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Festrede, in der Sie Wesentliches zur Sprache gebracht haben. Ich kann nur sagen, wir wollen als Christen unseren Beitrag dazu leisten, dass die Freiheit in unserem Land keine leere Freiheit ist, sondern sie füllen in dem, was unser ist, zum Dienst und Segen für alle. Herzlichen Dank für Ihre Rede und auch Ihr persönliches Wort. Sie dürfen gewiss sein, dass es in diesem Raum und in unserem weiten Land und Verband viele Menschen gibt, die Sie nicht nur fördernd begleiten, sondern auch für Sie beten. In diesem Sinne alles Gute und Gottes Segen für Ihre Arbeit. Applaus